Liebe Geschwister, da ich ja jetzt bald in Urlaub gehe, habe ich mir gedacht, euch kann ich heute nochmal so richtig einen einschenken. Das ist gemein, ne? Weil danach bin ich weg, dann kann sich keiner beschweren. Nein, das tue ich natürlich nicht. Ich möchte heute nochmal über das Reich Gottes reden. Das Reich Gottes in dir. Und es geht um das Innere in uns, das innere Haus. Ich liebe ja den Apostel Paulus in seiner Theologie. Der ist ja echt ein Fuchs. Der kennt sich ja super aus mit den Menschen. Der hat ja selber viel erlebt, aber der weiß auch, wie Menschen ticken. Und er weiß auch, wie Gemeinden ticken. Und er hat immer das richtige Wort für sie. Er hat immer die richtige Ermutigung, manchmal auch die Ermahnung für sie. Und heute möchte ich auch aus dem 1. Korintherbrief sprechen, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 10 bis 17. Aber vorher möchte ich es ein bisschen da hineinführen. Die Gemeinde in Korinth hatte mit Paulus eine besondere Beziehung. Das war eine interessante Beziehung, ich will das mal so sagen. Paulus freut sich immer, und das, wenn wir seine Briefe lesen, sehen wir das immer, er dankt und er betet für die Gemeinden und freut sich über die Gemeinden. Einerseits. Und er freut sich über die Gnade, dass er Baumeister dieser Gemeinde in Korinth sein durfte. Und dass er den Grund gelegt hat, sagt er dort. Und er meint damit, dass dieser Grund allein Jesus Christus ist. Und kein anderer Grund kann die Gemeinde tragen oder überhaupt hervorbringen. Und wer auf diesen Grund Jesu gebaut ist, nur das ist von Dauer. Aber Paulus ist auch immer wieder davon überrascht, wie wenig die Christen in Korinth diesen Grund letztlich dann auch belasten. Wie wenig die da letztlich draufbauen auf dieses Fundament. Und wie wenig sie weiterbauen und stattdessen viele unreife Dinge tun. Da fangen sie an, so menschliche Parteiungen zu machen und was weiß ich, was alles für Probleme dort kommen. Die dann aber letztlich auch dem Leben in Christus nicht standhalten, wo letztendlich dann auch große Probleme auftauchen, wo großes Versagen da ist, wo die Menschen sich in die Haare kriegen, wo Probleme auftauchen, bis dass sie sich sogar vors Gericht ziehen. Paulus sieht das, beobachtet das und schreibt den Korinthern einen Brief. Und der Eindruck bleibt ihm sehr deutlich. Die Christen in Korinth, die wachsen nicht. Und deshalb schreibt er ihnen. Jedenfalls nicht wirklich. Nicht nach den Möglichkeiten, die das Fundament Christus eigentlich hergeben könnte. Die könnten da was viel Größeres drauf bauen, als die kleine Hütte, die sie nur gemacht haben. Er sagt, sie sind noch fleischlich und sie brauchen noch Milch. Und deshalb schreibt Paulus ihnen einige ernste Worte. Und die möchte ich uns lesen. Aus 1. Korinther 3, die Verse 10 bis 17. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als kundiger Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Jeder aber sehe zu, wie er darauf weiterbaut. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches gelegt ist, Jesus Christus. Ob nun einer mit Gold, Silber, Edelstein oder Holz, Heu oder Stroh auf dem Fundament weiterbaut, eines jeden Werk wird offenbar werden. Denn der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, weil es sich im Feuer offenbart. Wie eines jeden Werk beschaffen ist, das Feuer wird es prüfen. Das ist in unserem Leben nicht anders. Wie die Dinge, wie unser Glauben beschaffen ist, letztlich wird es das Feuer prüfen. Manche erleben Feuer durch Anfechtung, durch Not, durch Krankheit, durch Situationen, die sich völlig anders entwickeln, als wie wir das uns gedacht oder gewünscht haben. Das ist diese Situation. Da prüft sich das, ob das hält, ob das trägt, ob das Bestand hat. Hat das Werk, das einer aufgebaut hat, Bestand, so wird er Lohn empfangen. Verbrennt sein Werk, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, freilich wie durch Feuer hindurch. In aller Ernsthaftigkeit, die er hier sagt, trotzdem Hoffnung. Trotzdem die Gewissheit, auch wenn vielleicht manches, worauf du gebaut hast, in sich zusammenfällt. Wenn du Jesus Christus als Fundament hast, wenn du ihm dein Leben als Opfer ihm gegeben hast, wenn er dein Herr und Heiland ist, das stellt nicht deine Rettung in Frage, aber vieles andere. Und dann sagt er weiter, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig und das seid ihr. Das sind schon harte Worte. Es ist hier eine der stärksten Warnungen im Neuen Testament dargestellt. Ich denke, Paulus, um es mal mit eigenen Worten zu formulieren, er sagt, Leute, lebt so und tut das, was wirklich trägt. Gebt euch nicht mit weniger zufrieden. Tut das, was standhält. Investiert nicht in einen falschen, leeren, unbedeutenden Glauben. Investiert nicht in die falschen Dinge. Kurz, lebt nicht nur aus eurer eigenen Kraft, sondern baut auf das Fundament Jesu und seines Heiligen Geistes. Das trägt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass als ganze Gemeinde, als Einzelne, aber auch als Versammlung, als Gemeinde. Wir sind aufgefordert, als Einzelne klar und konsequent im Glauben zu leben, aber auch als Gemeinschaft, als Gemeinde. Und eine Gemeinde ist nur so gut, wie der Einzelne ist, wie der Einzelne im Glauben lebt. Es hat Auswirkungen. Dein Leben auch in die Gemeinde hinein. Und die Gemeinde hat Auswirkungen auf dich. Heute ist ja der Trend, dass wir eigentlich immer so versuchen, im Mainstream mitzulaufen. Dass man so das macht die rechte Gemeinde, was macht die linke Gemeinde, gucken wir mal. Und irgendwo da bewegen wir uns auch zwischen. Nein. Ich glaube, Paulus ruft uns auf, lebt das, was Gottes Geist euch offenbart. Und tut das und lebt das. Konsequent. Die gesamte Gemeindeversammlung beziehungsweise die Gemeinschaft von Christen ist die Wohnung des Heiligen Geistes. Hier ist die Wohnung des Heiligen Geistes. Wir stellen Gottes Tempel inmitten einer verdorbenen Gesellschaft dar. Tun wir das? Wie gesagt, wir haben als Einzelne eine gewisse Strahlkraft, aber in viel größerem Maß noch als Gemeinde. Diese Gemeinde hier, wo der Parkplatz ein bisschen versteckt ist, wo die Büsche drumstehen, aber diese Gemeinde wird beobachtet. Diese Gemeinde wird gesehen. Sie wird gesehen in dieser Stadt. Und diese Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und du bist ein Teil davon. Wie sieht so ein Tempel aus? Die meisten, die eine Bibel haben, haben da schon mal reingeguckt. Da gibt es hinten, in fast jeder Bibel, gibt es dann so Karten. Ne? Habt ihr schon mal gesehen? Und meistens ist da auch eine Skizze oder eine Darstellung vom Tempel, wie der ausgesehen hat. In jeder Bibel fast. Und im Grunde war der Tempel mit seinem ganzen System von Vorhöfen, die schrittweise zum eigentlichen Heiligtum führten, die dann hineinführten zum Allerheiligsten, die führen im Prinzip ein Stück Anschauungsunterricht durch. Ein Anschauungsunterricht in Stein war der Tempel. der die Trennung zwischen Gott und Mensch, aber auch die Wiederherstellung dieser zerstörten Beziehung darstellt. Schritt für Schritt. So ist das, wenn du zum Glauben kommst. Schritt für Schritt. Bis du in die Gegenwart Gottes kommst und Jesus Christus angenommen hast. Die ganzen Vorhöfe, der Opferplatz, der Ort des Gebets, der Anbetung, der Ort der Gegenwart Gottes, das Heilige bis hin zum Allerheiligsten, vom Sünder bis zur Gegenwart des Heiligen Gottes. Und so ähnlich beschreibt Paulus die Gemeinde, wenn er sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Auch da, an unserem Tempel, darf man sehen, wie der Weg in die Versöhnung zu Gott ist. Wie der Weg ins Allerheiligste aussieht. Auch wir sind ein Anschauungsunterricht dafür. So ähnlich beschreibt Paulus die Gemeinde, wenn er sagt, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Bis dahin, dass wir als Einzelne diesen Tempel durch unseren Glauben auch darstellen. Und wenn wir den Tempel sehen, dann sehen wir erstmal das Äußere. Ich nenne mal das äußere Haus. Überall da, wo Kinder Gottes sich versammeln, da entsteht ein Ort, ein Gebäude, ein Raum, ein Ort, wo sie sich wirklich versammeln können. Wir brauchen das. Haben wir hier auch. Wo es sie hinzieht, wo sie Gott begegnen. Du könntest ja auch zu Hause im Bett bleiben. Heute Morgen. Ich war echt versucht. Könntest in den Wald gehen. Könntest auch Gott begegnen. Nein, es zieht uns hierher. Es zieht uns in den Tempel, in das Haus. Es zieht uns dahin, wo wir Gemeinschaft haben. Wo wir ermutigt werden. Wo wir Gott begegnen. Und ich danke dem Herrn für unser tolles Gemeindezentrum, dass wir hier so viele Möglichkeiten haben. Das ist was Besonderes. Dieses äußere Haus hier ist wunderbar. Ganz viele Möglichkeiten, Menschen zu erreichen, Menschen zu dienen, selber an den vielen Dingen, die wir haben, zu wachsen. Und jede Versammlung braucht in irgendeiner Form irgend so ein äußeres Haus, wo wir eben Beziehungen leben können, wo sich Beziehungen entwickeln können, wo wir Begegnungen erleben, wo Begegnungen geschaffen werden, wo wir Gemeinschaft leben, wo Gemeinschaft initiiert wird, wo Strukturen zum gemeinsamen Glauben gebildet werden, wo es Angebote gibt, wo wir gemeinsam in Gottes Wort lernen, Bibel lesen, beten, einander tragen und. Ein Ort, wo sich Gott auch offenbaren kann. Wir feiern nicht nur Gottesdienst, um hier gewesen zu sein, sondern wir feiern Gottesdienst, damit der lebendige Gott zu uns redet. Auch Einzelne bauen ein äußeres Haus, um Glauben zu leben. Auch das, wir haben auch etwas Äußeres, woraus unser Glauben kommt, beziehungsweise wo der Glauben drin verortet wird. Aber wenn das äußere Haus gebaut ist, dann braucht es noch mehr. Dann braucht es auch das Innere. Das innerste Haus. Ein geistliches Haus. Von der Qualität des inneren geistlichen Hauses hängt letztlich auch die Qualität des äußeren Hauses ab. Wenn der Tempel leer war, wenn Gottes Anwesenheit nicht dort war, dann war das Ding zu nichts zunutze. Sondern nur, wenn Gott drin ist. Genauso in die Gemeinde, wenn die leer ist, wenn hier kein Glauben, kein Inneres ist, nichts Heiliges ist, dann unterscheidet sich das nicht von der Sporthalle, von der Berufsschule dort hinten. Das innere Haus, das Allerheiligste, das definiert, was wir wirklich sind. Und das definiert auch, was wir wirklich glauben. Es bildet den Standard unseres Glaubens. Zum Beispiel, glaube ich an die übernatürliche Kraft Gottes, dann wird das auch im äußeren Haus sichtbar. Nicht nur im Inneren. Wenn ich das im Inneren glaube, wenn ich Gottes Wort Vertrauen schenke, wenn ich seinen Möglichkeiten Glauben schenke, die er offenbart hat. Dann glaube ich zum Beispiel, wenn wir beten, dass Heilung geschieht. Das kommt aus dem inneren Haus. Was ist der Standard meines oder auch unseres Glaubens? Das, was Jesus sagt in seinem Wort, was er offenbart, oder lediglich das, was wir uns so gerade noch vorstellen können, was vielleicht möglich wäre? Oder glaube ich darauf? Baue ich darauf? Belaste ich das? Ist Gottes Wort die Wahrheit? Oder glauben wir nur teilweise der Offenbarung in Gottes Wort? Das ist das innere Haus. Das ist das Äußere letztendlich beeinflusst. Unser innerstes Haus wird dadurch bestimmt, dass wir wirklich glauben und nicht von dem, was wir denken, zu glauben oder was wir glauben sollen. Und unser gemeindliches innerstes Haus wird davon bestimmt, was wir gemeinsam glauben. Deshalb lehrt Paulus und lehrt die Bibel an vielen Stellen und lehrt Jesus auch über die Einheit. Deshalb ist das so wichtig. Was einer alleine glaubt und für möglich hält, ist noch nicht unser gemeinsamer Glaube. Ich möchte das in einem kleinen Beispiel festmachen. Wer denkt, dass wir eine anbetende Gemeinde sind? Keiner? Okay. Dadurch, dass vielleicht 50 der hier anwesenden Personen Anbetung wichtig finden und es auch von ganzem Herzen praktizieren, aber vielleicht nur 100 dabei sind, die sagen, naja, eigentlich ist mir das egal, eigentlich ist es ein bisschen lästig und die Musik ist sowieso zu laut und stört. Dadurch ist unsere Gemeinde noch keine anbetende Gemeinde. Nur weil einige davon überzeugt sind, sind wir das noch nicht als Gemeinde. Aber die davon überzeugt sind, die werden Stück für Stück das in die Gemeinde eintragen und sie sind auf dem Weg zu einer anbetenden Gemeinde. Das innere Haus ist das, was die Gemeinde ausmacht. Was macht unsere Gemeinde aus? Das ist das innere Haus. Ich habe darüber nachgedacht, mir ist so manches eingefallen. Vielleicht gehört zu unserem inneren Haus, zu unserer tiefsten Überzeugung, dass wir Menschen, die hier aufschlagen, irgendwie einen Platz anbieten können. Ich glaube, dass es auch in Strecken auch so ist, dass wir immer wieder wirklich ins Gebet gehen. Ich glaube, unser innerstes Haus wird auch durch Gebet geprägt. Ich bin manchmal überrascht über das, was in den Gebetskreisen so von sich passiert. Und es gibt immer wieder Situationen, wo wir ein bisschen durchgerüttelt werden als Gemeinde, wo wir plötzlich mit schwerer Krankheitsnot konfrontiert werden oder so, wie schnell und wie einfach viele Menschen kommen, um miteinander zu beten. Aber ist unsere Gemeinde auch ein Ort, in dem Gott übernatürlich handeln kann, wo Gott auch über unsere Vorstellungen und unsere Erfahrungen handeln darf? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dass wir nicht nur im Status quo verharren, sondern weitergehen. Wichtig ist, dass wir nicht stehen bleiben, sondern weitergehen. Das innere Haus weiterentwickeln. Nicht im Vergleich zu anderen Gemeinden, sondern in dem, was Gott uns offenbart, was Gott uns vor die Füße legt und wo wir im Glauben uns draufstellen, wo wir dieses Fundament belasten. Wenn wir als Gemeinde ein Ort sind, wo wir sagen, hier ist der Ort, wo Gott sich offenbaren darf, selbst über Wunder und Zeichen, dann wird er das tun. Ich wünsche mir, oder ich bete um eine Gemeinde, die aus den Möglichkeiten Gottes heraus zu leben lernt. Immer mehr. Dass das innere Haus der Gemeinde viel belasteter wird, also in Anführungszeichen viel belastbarer wird. Dass wir viel mehr Gott zutrauen. Ich werde das gleich noch ein bisschen ausführen. Eine Gemeinde zu sein, die nicht gesetzlich lebt, die die Freiheit in Christus lebt, aber dabei nicht liberal wird. Auch hier wieder, das gilt für den Einzelnen, aber eben auch für die ganze Gemeinde. Das innere Haus bestimmt letztlich, was uns einzigartig macht. Und das innere Haus zu bauen, dazu müssen wir lernen, vielleicht ein paar Fragen zu stellen. Und auch zu beantworten. Und diese Fragen sind manchmal unangenehm. Aus welcher Kraft leben wir, ist eine solcher Fragen. Aus welcher Kraft lebst du? Vor was beugst du deine Knie? Vor der Furcht? Alles, wovor du Furcht hast, das betest du an. Wenn du Ehrfurcht vor Gott hast, betest du Gott an. Wenn du vor anderen Dingen Angst hast, dann betest du die an, weil du handelst danach. Von wo schöpfst du, von wo schöpft die Gemeinde die Kraft, das zu tun, was ich tue, beziehungsweise was ich in Zukunft tun soll? Woher nehmen wir die Kraft? Ist das geklärt? Leben wir wirklich aus der Kraft des Heiligen Geistes oder nur aus unserer eigenen Kraft? Das Leben aus der eigenen Kraft, dessen Ende ist meistens Burnout. Das Verbranntsein, weil diese Kraft verbrennt. Wir brauchen eine Quelle, wo diese Kraft erneuert wird. Hesekiel, ihr kennt dieses Bild. Das ist für mich ein ganz, ganz eindeutiges Bild eigentlich, woher wir unsere Kraft bekommen. Ihr kennt, das ist der Strom, der aus dem Tempel kommt. Hesekiel 47. Das ist der wunderbare Strom aus dem Tempel. Und der Prophet wird hineingenommen und er geht in diesen Strom hinein, knöcheltief. Oder er geht bis zum Knie. Es geht bis zur Hüfte. Und irgendwann reißt es ihn weg. Und er kann nur noch schwimmen. Das sind die Stufen, wie wir Kraft empfangen. Wie weit bist du in den Strom der Kraft des Heiligen Geistes hineingegangen? Das entscheidet darüber, wie belastungsfähig dein inneres Haus gebaut ist. Und wie sehr die Verheißung aus Jesaja 40, die wir hier vorne haben, laufen, ohne müde zu werden. Wie ein Adler emporzufliegen. Wie real das ist in deinem Leben. Wenn du nur so ein ganz klein bisschen drin stehst, wird das schwierig. Wie weit vertraue ich Gott und seinem Wort? Kannst du ganz einfach feststellen, wie weit, zum Beispiel, wenn du Kinder hast, die dir Sorgen machen, wie weit vertraust du Gott, dass er dort einhandelt? Oder wie weit sorgst du dich und rennst und machst und tust? Je tiefer du in den Strom des Heiligen Geistes gehst, je vertrauensvoller ist das, je leichter kannst du das Gott abgeben. Wie ist das mit deinen Krankheiten? Wie weit vertrauen wir unserem Mangel? Erheben wir uns darüber mit Adlersflügeln? Werden wir darüber hinweggehoben? Weil das ist die Verheißung. Das Vertrauen brauche ich immer da, wo ich Mangel habe. Und da entscheidet sich das, ob ich aus mir lebe oder ob ich aus der Kraft Gottes lebe. Sind wir an dem Punkt, dass wir Gott in allem vertrauen? Einen anderen Grund kann niemand legen als Christus allein. Die Korinther waren definitiv nicht an diesem Punkt. Aber um das innere Haus zu bauen, müssen wir lernen, uns dem Strom anzuvertrauen, den nächsten Schritt zu gehen. Lass das Wasser mal bis hierhin kommen. Lass es bis hierhin kommen. Lass dich mitziehen. Das bedeutet, Gott, Christus, dem Heiligen Geist die Kontrolle zu geben. Auch in deinem Mangel, auch in deinen Sorgen. Haben wir gelernt, trotz aller Umstände, uns in die Gegenwart und die Möglichkeiten Gottes wirklich hineinzufallen zu lassen? Ich habe mal hierhin geschrieben, hineinzukuscheln. Das geht nicht aus eigener Kraft. Das geht nur durch den und mit dem Heiligen Geist. Und die zweite wichtige Frage, die ich stellen möchte, ist, in dem, was du tust, welche Frucht entsteht denn dabei? Das ist eine sehr unangenehme Frage. Ob Entscheidungen tragen oder nicht, das zeigt die Frucht. Irgendwie haben wir gelernt, uns zu beruhigen. Wenn keine Frucht da ist, dann sagen wir, ach, wir waren aber trotzdem so gesegnet. Die Bibel ist ein bisschen klarer. Manches, was wir tun und keine Frucht bringt, jedenfalls keine biblische Frucht, wenn das das nicht hervorbringt, da sollten wir drüber nachdenken, und zwar dringend. In Hesekiel, in Kapitel 11, da prophezeit der Prophet Hesekiel, dass Gott ihnen einen neuen Geist gibt und ein neues Herz, damit sie in Gottes Bestimmungen leben. Damit sie Frucht bringen. Frucht bedeutet, dass mein Leben immer mehr geheiligt wird. Und das nicht durch gesetzliche Anstrengungen, sondern durch den Heiligen Geist in mir. Der Heilige Geist ist an Pfingsten ausgegossen, um in meinem neuen Leben mit Christus Platz zu nehmen, Platz zu haben. Wir können das nicht machen. Der Heilige Geist in uns macht das. Er bewirkt die Frucht des radikalen Umkehrens, nicht du. Unsere Zukunft bedeutet, dass sich unser Wesen immer mehr dem Herrn anpasst. Dass du erneuert wirst. Wie ist das denn mit deinem Zorn? Wie du redest? Wie du mit deinen Mitmenschen umgehst, wie du in deiner Ehe lebst. Erneuert sich das? Nur wenn der Heilige Geist uns verändert, sonst wird sich das nicht verändern. Nur dann, wenn wir an unserem inneren Haus bauen, dann entsteht Frucht. Es reicht nicht aus, Dinge nur zu verstehen. Erkenntnisse über Erkenntnisse zu gewinnen, sondern wir müssen lernen, das zu leben, angetan mit der Kraft des Heiligen Geistes. Meine Erkenntnisse, meine Pläne, machen die mich zu einem anderen Menschen? Ich sage es mal ein bisschen brutal, machen die mich zu einem anderen Autofahrer? Der nicht wie eine Wildsau durch die Stadt fährt, nicht rumschreit. Manchmal merke ich das, da muss noch einiges an meinem Haus gebaut werden. Verändert es mich so, dass ich es ertragen kann, wenn andere mir vorgezogen werden und ich trotzdem nicht in eine Daseinskrise verfalle? Ist mir eigentlich dadurch bewusst, dass ich meinen höchsten Rang im Leben unmittelbar nach meiner Bekehrung bekommen habe, meiner Bekehrung und Wiedergeburt empfangen habe, nämlich ein Kind Gottes zu sein? Verändert mich das? Das ist Frucht, die der Geist Gottes in uns wirkt und unser inneres Haus aufbaut. Da wirkt der Geist Gottes in uns, dass wir nicht mehr abhängig sind, ob jeder uns applaudiert, sondern nur noch wahrnehmen, dass der lebendige Gott auf uns sieht und uns zuschaut. Welche Frucht entsteht in uns? Welche Frucht entsteht in unserer Gemeinde? Güte, Barmherzigkeit, Liebe, Demut, Erbarmen, wir kennen das alle. Die Jünger, damit komme ich auch bald zum Schluss, die Jünger hatten 3,5 Jahre Lehrzeit. Und konnten sie es? Nee. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes, da konnten sie es. Wenn du dann die Geschichte, der Apostelgeschichte siehst, wie die Jünger dann gelebt haben, da hat sich was verändert. Da entstand Frucht in und durch ihr Leben, spürbar und messbar. Gottes Geist hat sie verändert, nach Pfingsten. Gute Frucht bringen, damit verherrlichen wir den Vater im Himmel, heißt es. Wer gute Frucht bringt, der verherrlicht den Vater im Himmel. Das meiste, was du vom Glauben weißt, kannst du nicht aus dir tun. Ist dir das bewusst? Frucht kannst du nicht aus dir bringen. Es geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie weit gehst du rein in diesen Strom? Wie weit baust du dein inneres Haus? Glauben wir das, dass es ausreicht, unsere Hand dem Heiligen Geist entgegenzustrecken, Christus entgegenzustrecken und zu sagen, führ mich, füll mich, gebrauch mich. Der Heilige Geist ist ausgegossen, damit die Kraft Jesu unter uns und in uns ist. Glauben wir das? Und wenn wir das glauben, das aktiviert Gottes Verheißungen, zieht in die Realität, was unsichtbar ist. Ich glaube, wir wissen gar nicht, wie hoch der Strom des Heiligen Geistes hier in Emden ist. Ich habe mir mal, ich glaube, das ist da am Delft, das über dem Rathaus. Da ist so eine Tafel, wie hoch das Wasser steht in den Sturmfluten. Das ist manchmal schon interessant. Da würden wir hier wahrscheinlich jetzt nasse Füße haben. Aber ich glaube, dass Gottes Geist so hoch ist hier und so hier durch. Und er wird uns mitziehen wollen. Wir haben manchmal das Gefühl, wir stellen uns dagegen. Das brauchen wir nicht. Unser Glaube aktiviert Gottes Verheißungen. Warum strecken wir uns nicht danach aus? Warum springen wir nicht einfach hinein? Jesus sagt, wer zu mir kommt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Frucht ohne Ende. Warum hören wir nicht auf, immer den Krampf zu machen und uns selber zu versuchen, da irgendwie ein Stückchen weiterzubringen, irgendwie mit unseren Erkenntnissen rumzukämpfen, uns nicht auf die Reihe zu kriegen? Warum sagen wir nicht einfach, Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Gib ihm doch die Autorität und die Vollmacht, in dein Leben hineinzukommen. Sag doch Jesus Christus, ich schaff's nicht alleine. Es ist nicht schlimm. Jesus ist hier, mitten unter uns, mit seinem Heiligen Geist. Und das glaube ich. Und das ist unser innerstes Haus. Einen anderen Grund kann niemand legen als Christus allein. Amen. Amen. Amen.